Wie arbeite ich in Teams? Wie verbessere ich Teamarbeit? Wie kann sowas gehen wie kollegiale Beratung, wenn ich nicht immer professionelle Berater in mein Team möchte oder wenn sie schlicht auch nicht bezahlt werden? Teams können nach bestimmten Methoden sich selbst auch gesund und prima am Leben erhalten und Konflikte auch wirklich selbstständig bearbeiten. Und eine dieser Methoden, die ich Ihnen heute kurz mit praktischem Beispiel auch vorstellen möchte, ist das sogenannte Reflecting Team. Kim Oliver Tietze hat diese Methode erfunden und hat sie vor allen Dingen für helfende oder soziale Berufe wie die ihren erfunden. Reflecting Team ist übersetzt so etwas wie selbstreflektiertes Team, kollegiale Beratung im Team oder wir nennen das Intervision. Und es hat eine ganz bestimmte Vorgehensweise und eine ganz bestimmte Methodik, die man erlernen kann, recht schnell erlernen kann und die man relativ gut in jedem Alltag eines Teamlebens auch anwenden kann. Die Methode ist so in den 70er, 80er Jahren entstanden, als viele Menschen in helfenden Berufen plötzlich festgestellt haben, oh, die Teams werden größer, die Teams werden schlecht zu steuern, wir haben Teamkonflikte. Und dann haben die sich überlegt, na, wie können wir denn selbst etwas tun, um das zu beheben? Oder wie können wir uns sozusagen gesund in einer Teamkultur halten? Reflecting Team heißt, es sitzen nur Kolleginnen und Kollegen eines Teams zusammen. Beispielsweise von einer Station, in einem engen Pflegeteam, in einem Team von Sozialarbeitern oder auch in einem gemischten Team. Ganz theoretisch. Es funktioniert nämlich in 6 Phasen, die auch wichtig sind, dass man sie so in der Reihenfolge einhält. Die erste Phase heißt Casting, die zweite Erzählung, die dritte Schlüsselfrage, die vierte Methodenwahl, die fünfte Beratung und am Ende schließt man den ganzen Prozess dieser Beratung auch wieder ab. Volumenumfang, je nach Bedeutsamkeit der Frage, die im Team entsteht, von 1/2 Stunde bis 1,5 Stunden. Eine Supervision normalerweise in einem Team von 5 Personen dauert 1,5 Stunden. Sie können es selbst machen, 1/2 Stunde bis 1,5 Stunden. Wenn das Team kleiner ist als 3 Personen, lohnt sich diese Methode nicht. Das sage ich jetzt erstmal, weil ich ja weiß, dass Sie kleine Teams haben. Aber ab 5 Personen macht es Sinn. In dieser Runde des Teams, das ich selbst beraten möchte, gibt es 5 oder 4 Rollen. Die wichtigste ist die des Fallerzählers. Einer hat ein Problem mit Kollegen, mit Vorgesetzten, mit Patienten, mit sich selbst. Das ist der Fallerzähler. Der bringt seinen Fall dann auch vor. Einer aus diesem Team ist der Moderator. Der passt auf, dass der Prozess dieser Beratung nicht aus dem Ruder gerät, wertschätzend und achtend bleibt. Und der Rest des Teams nimmt die Rollen Berater, Protokollant und Beobachter ein. Die Berater haben die Aufgabe, diesem Fallerzähler, der nun sein Problem einbringt oder seine Not einbringt, als Kollegen so zu beraten, dass er hinterher wieder handlungsfähig ist und auch das Team handlungsfähig bleibt. Der Protokollant notiert die wichtigsten Ergebnisse aus dem Beratungsprozess, damit sie nicht verloren gehen für den Fallerzähler. Und ein Beobachter muss nicht unbedingt sein, wenn das Team zu klein ist, braucht es ihn nicht. Wenn es einen geben sollte, dann ist der Beobachter dafür zuständig, dass am Ende des gesamten Prozesses dieser quasi nochmal extern spiegelt, wie war denn der Prozess. In der ersten Phase, in diesem Casting, werden die Rollen besetzt. Das ganze Spiel ist freiwillig. Das ist wichtig. Keiner darf gezwungen werden. Einer sollte die Moderation sein, einer sollte der Fallerzähler sein und so weiter und so fort. In der Phase 2 der Erzählung wird der Moderator, die Moderatorin, den Fallerzähler bitten, sein Problem oder seine Not zu schildern. Etwa mit Patienten, mit sich, mit dem Team und so weiter und so fort. Und für diese Schilderung des Falles hat er 10 Minuten Zeit. Und der Moderator muss recht streng sein und auch komprimiert dazu auffordern, diesen Fall in Kürze zu erzählen. Sonst haben wir hinterher 1 Stunde Erzählung und kommt nichts mehr raus. In dieser Phase 2 dürfen die Berater Verständnisfragen stellen, wenn sie wirklich etwas nicht verstanden haben. Diskutiert wird hier nicht. In der Phase 3 muss der Fallerzähler eine Schlüsselfrage stellen, die die Berater hinterher beantworten sollen. Also, soll ich mich anders verhalten? Wie kann ich meinen Patienten beeinflussen? Was kann ich für meine persönliche Situation tun? Je konkreter diese Frage an das Team ist, das ja beraten soll, umso klarer und konstruktiver wird die Beratung anschließend ausfallen. In Phase 4 wird der Moderator zu dieser Frage eine Methode vorschlagen. Also soll das Team jetzt Brainstorming machen? Soll das Team Actstorming machen? Soll das Team sich mit dem Fallerzähler identifizieren oder mit anderen Rollen? Oder. Es gibt verschiedene Methoden, wie man dann dieser Schlüsselfrage sich beratend als Team nähern kann. Nachdem diese Frage geklärt ist, geht es in die Phase 5 und es beginnt die eigentliche Beratung. In dieser Phase ist der Fallerzähler ruhig. Der hat nichts zu sagen, der sitzt dort und hört sich an, was die Kollegen ihm mit auf den Weg geben. Und das kann nicht so abgehen, dass die Kollegen sagen, du bist ja bescheuert, was hast denn du für ein Mist vor dir? Wertschätzend, achtend und dass es so ist, darauf achtet der Moderator. Immer. Diese Berater und Beraterinnen wenden nun diese Methode an und geben dem Fallerzähler Hinweise mit, wie er das Problem künftig möglicherweise zu lösen imstande ist. Und auch hier darf eine gewisse Zeit nicht überschritten werden, sonst ufert es einfach aus und es kommt auch nichts dabei rum. Und wenn das passiert ist, dann macht der Fallberater wieder die Öhrchen auf, noch weiter auf und darf sagen, liebes Team, vielen Dank für die Beratung, die ihr mir gegeben habt. Aber ich habe noch Frage X, Y oder Z. Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit, etwas zu lösen? Und dann dürfen die Berater nochmal antworten. Und wenn das passiert ist, endet der Prozess. Und im allerbesten Falle geht das ganze Team gelöst aus diesem Prozess heraus hervor, weil der Fallerzähler mit seinem Problem kollegiale Unterstützung erfahren hat. Inzwischen ist es in Deutschland mindestens, aber auch in Amerika und auch in England, eine absolut gängige Methode in helfenden Berufen mit dem Problem, Entwicklung von Teams, Kultur in Teams, Fälle auf Stationen etc. umzugehen. Und das ist für unsere, in Anführungszeichen, Arbeiten als Therapeuten, Supervisoren völlig normal geworden, dass Teams sich auf diese Art und Weise selbst steuern. Wenn man das einmal verstanden hat und angeleitet hat, dann ist das im Prinzip ein völlig problemlos durchzuführendes Verfahren.
Ist das auch anwendbar auf anderen Bereichen oder sollte man das ausschließlich im fliegenden oder also helfenden Bereich anwenden?
Nein, das kann man auch in anderen Bereichen durchführen. Man kann es auch in Betrieben machen. Also überall da, wo Teams bestehen und Teamkulturen in gütlicher Form bestehen bleiben sollen, da kann man es anwenden.
Soll man dann immer nur ein Problem ansprechen oder aus Erfahrung her weiß ich, dass das schnell ausufert, dass dann aus einem Problem 10 Probleme werden? Und wie kann man sowas dann steuern?
Richtig, die Beobachtung. Man steuert es dadurch, dass man erstens das Ganze zeitlich beschränkt. Und das Wichtigste am ganzen Prozess ist eigentlich die Bildung der Schlüsselfrage. Und die sollte so konkret und exakt wie möglich sein. Ich frage jetzt nicht, liebe Kollegen, ist die Welt morgen noch bunt? Ja, da kann man ja 3 Stunden philosophieren. Sondern die muss sehr konkret auf meine Situation und meinen Fall bezogen sein. Und dann werde ich auch eine ganz konkrete Geschichte von der Beratung hören.
Nach welchen Kriterien werden die Rollen ausgewählt? Wie wissen wir, wer was macht?
Das erste Kriterium ist Freiwilligkeit. Niemand kann gezwungen werden und das passiert in solchen Teams auch eigentlich nicht, sondern jemand wird freiwillig sagen, oh, dann mache ich heute den Moderator oder oh, dann bin ich heute die kollegiale Beratung und jemand, der etwas Brennendes auf der Seele hat, wird sagen, oh ja, ich bin der Fallerzähler. Also das habe ich so kennengelernt, passiert mit großem Automatismus. Davor muss man keine Scheu haben, dass die Rollen nicht besetzt werden.
Inwiefern sollte der Chef vom Team mitwirken oder sollte man eher als Vorgesetzter sich da raushalten oder eher der Beobachter sein? Inwiefern kann der Vorgesetzte da mitwirken?
Also normalerweise findet kollegiale Beratung nicht mit dem Vorgesetzten zusammen statt. Wenn die Teamkultur so ist, dass das möglich ist, dann gibt es überhaupt kein Problem, mit dem Vorgesetzten zusammen in eine kollegiale Beratung zu gehen. Das ist aber eine Absprache zwischen Team und Vorgesetzten. Und die muss sauber sein. Also es kann nicht sein, dass das Team sich dazu entschlossen hat, hinter verschlossener Tür ein Reflecting Team zu machen. Und plötzlich geht die Tür auf und der Vorgesetzte kommt rein und sagt, oh, heute wollte ich auch teilnehmen. Das geht nicht.